Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Sprechstunden kennt man vor allem beim Doktor. Bei der Gemeinde Sorganz gibt es seit dieser Woche auch eine Sprechstunde direkt beim Gemeindepräsidenten, wo man seine Sorgen, Ängste oder Ideen anbringen kann. Wie die erste war und ob das Angebot überhaupt gebraucht worden ist, gibt es in dieser Sendung. Und Chur stimmt diesen Sonntag über ein zweites Windrad ab. Bei den Abstimmungsunterlagen gibt es aber Kritik. Wir sagen euch, was BirdLife Graubünden stört. Anfangen tun wir die Sendung mit der nationalen Abstimmung von diesem Sonntag. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Eine einzige nationale Abstimmung gibt es den Sonntag, die Volksinitiative für eine verantwortungsvolle Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen. Umgangssprachlich die Umweltverantwortungsinitiative. Wir schauen die an mit der Befürworterin Nadine Neff von den Jungen Grünen Graubünden und Luca Mutti von den Jungfreisinnigen Graubünden. Der Bericht ist von Noah Bühler.
Im Juni vor zwei Jahren hat das Schweizer Stimmvolk Ja gesagt zum Klima- und Innovationsgesetz. Das will, dass die Schweiz die Umwelt bis 2050 nur noch so fest belastet, dass die sich erholen kann. Die junge Grüne will es jetzt mit der Umweltverantwortungsinitiative bis 2035 schon schaffen. Auch wenn schon viel gemacht werde, ging es noch nicht genug vorwärts, so Nadine Neff von der jungen Grünen Graubünden.
Das sehen wir auch, wenn wir anschauen, dass wir im letztjährigen Ranking 12 Plätze international verloren haben, was Klimaschutz angeht. Also die Schweiz hinkt ein bisschen da hinten rein und wir finden, wir müssen schneller Fürsche machen, wenn wir das in der nächsten Zeit wirklich angehen, dass die planetaren Grenzen auch eingehalten werden.
Was es genau für Massnahmen brauche, das überlässt die junge Grüne am Parlament. Auch der Luca Mutti von der Gegenseite sagt, dass er am Anfang noch gedacht hat, die Initiative ist eine gute Sache. Er ist Vizepräsident der Jungfreisinnigen Graubünden.
Man tut etwas für die Umwelt und es ist ein Fakt, der Umwelt geht es immer wieder schlechter. Aber irgendwann habe ich das rote Büchlein gelesen und dann habe ich einfach gesehen, ja, die Massnahmen sind dann doch ein bisschen einschneidend. Wir haben das Ziel netto null bis 2050. Wir sind dran.
Mit dem roten Büchlein meint Luca Mutti die Abstimmungsunterlagen mit dem Initiativtext, den der Bund allen geschickt hat. Um das Ziel aus dem Initiativtext erreichen, müsste die Schweiz bis in 10 Jahren 90% der Treibhausgase reduzieren. Laut Luca Mutti etwas, was sich auf die Preise auswirkt. Am Ende verlieren die vor allem die, die eh schon nicht viel haben.
Wir können doch nicht sagen, dass die Schweiz jetzt eine Verarmung vornimmt. Das kann es doch einfach nicht sein. Man muss schon daran arbeiten und das machen wir auch, aber nicht so, weil schlussendlich zahlt das die eher weniger verdienen, Geringverdiener bis Mittelschicht, die Kosten tragen. Und dann haben wir nachher einfach Verhältnisse wie in Haiti zum Beispiel hier, mit dieser Preissteigerung.
Beim Argument, dass die Schweiz zu einem Entwicklungsland werde, müssen sie schmunzeln, sagt Nadine Neff. Wir haben in der Schweiz einen hohen Bildungsstandard und technologischen Fortschritt. Außerdem sagt im Initiativtext ja verankert, dass die Massnahmen sozialverträglich sein sollen.
Genau, da greift sie eben auch so ein bisschen beim Kern an, dass die Geringverdienenden dann die Kosten zahlen müssen. Das ist absolut nicht in unserem Sinn, sondern wir wollen, dass die Verursacher Kosten zahlen müssen.
Mit Verursacher sind zum Beispiel Firmen gemeint, die einen grossen Teil der Treibhausgase verantworten haben. Die sollen die zum Beispiel mehr Steuern zahlen, damit man mit dem Geld Probleme lösen kann. Bei dieser Sache sieht Luca Mutti einen Haken.
Wenn die Firmen und Unternehmen in unserem Land mehr Auflagen haben, dann stellt sich die Frage, warum sollten Unternehmen überhaupt noch da sein? Und dann wandern Unternehmen ab, ziehen ins Ausland. Was heisst das für uns? Wir haben weniger Arbeitsplätze. Und was man auch nicht vergessen darf, oder? Seit 2000 haben wir etwa ein Viertel der Umweltbelastung reduziert. Und trotzdem ist die Wirtschaft gestiegen.
Wie Nadine Neff sagt, ist es nicht das Ziel, dass alle Unternehmen benachteiligt werden. Nur die, die der Umwelt schaden. Ob die Initiative durchkommt, zeigt sich bei der Abstimmung am 9. Februar.
Eine Umfrage zur Abstimmung, die letzte Woche herausgekommen ist, zeigt, dass die Initiative einen schweren Stand hat. 61% der Befragten lehnen sie ab. Schon wieder eine Abstimmung zu Chur, wo nicht ganz alle Fakten stimmen oder sogar komplett sind. Nach der Stimmrechtsbeschwerde zur Abstimmung über das dritte Hochhaus in Chur-West geht es das mal um die kommende Abstimmung für ein zweites Windrad in Haldenstein. Auch diese Abstimmungsunterlagen treffen auf Kritik, was das Problem ist und wie die Stadt damit umgeht, im Beitrag von Anna-Tina Schlegel.
Chur stimmt in wenigen Tagen über ein zweites Windrad in Halderstein ab. Entstehen soll das in der Nähe vom ersten Windrad. Die Abstimmung betrifft auch die Naturschutzorganisation BirdLife Graubünden. Sie setzt sich vor allem für den Lebensraum von Vögeln ein und in dem Fall speziell für die Uhus. Zwei von denen nisten nämlich nur 700 Meter vom geplanten Windrad entfernt, sagt Tom Bischof, der Geschäftsführer von BirdLife Graubünden.
In Halderstein gibt es einen Brutstandort, wo man sicher wissen, dass 2021 ein paar von den Uhus brütet haben. 2022 ist man dann davon ausgegangen, dass der Standort verwaist ist. Ich weiss aber aus persönlicher Beobachtung, dass ein Uhu-Paar rum ist. Sie sind auch bereits jetzt wieder am Balzen. Also in den Winternächten Anfangsjahr gehört man das Uhu-Paar. Sie sind also im Revier anwesend.
Unter anderem aus dem Grund hat BirdLife Graubünden darum auch Bedenken gegenüber der Stadt Chur geäussert. Sie sind davon ausgegangen, dass für das erste Gutachten Vögel besendet werden, um genau herauszufinden, wie sich die Tiere im betroffenen Gebiet bewegen. Das ist aber nicht gemacht worden, weil das Uhu-Pärli im 2022 nicht mehr gefunden worden sei. Schlussendlich sind Zahlen und Studien aus anderen Regionen übernommen worden. Die Stadt Chur hat das erste Gutachten dann überarbeitet, BirdLife Graubünden ist aber trotzdem noch nicht ganz zufrieden.
Es ist wiederum ein Gutachten erstellt worden, damals ohne Daten aus anderen Regionen. Was man aber wieder nicht gemacht hat, ist, man war nicht im Feld und hat neue Daten erhoben. Es ist einfach wirklich eine Zusammenfassung vom Ist-Zustand, also Abfragen von Zusammenträgen von Beobachtungen, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. In dem Sinn hat das Gutachten nicht neue Erkenntnisse gebracht, um die Situation besser beurteilen zu können.
Mit den Abstimmungsunterlagen ist der Tom Bischof auch nicht zufrieden. Plötzlich sei das Gutachten überarbeitet gewesen.
In der Regel, wenn wir in einem Verfahren beteiligt sind, und dann sind wir im Austausch mit den Projektanten und erhalten die Unterlagen direkt zugeschickt. Die sind dann offenbar aufgelegt worden. Das ist uns einfach durch die Lappen gegangen, weil wir nicht ständig überall nachschauen, wie es um die Projekte steht. Wir sind natürlich in ganz vielen solchen Fällen beteiligt.
Es sei ein Kommunikationsfehler gewesen, wo beide Parteien involviert gewesen sind. Auch die Stadt Chur sieht den Fehler, sagt der Churer Stadtrat Simon Gredig.
Ja, das war ein Versehen gewesen. Man hat grundsätzlich alle Aufgaben gemacht. Also man hat nach der ersten Kritik im Mitwirkungsverfahren hat man eine Überarbeitung in Auftrag gegeben, die ist gemacht worden. Man hat dann auch den aktualisierten Bericht oder das Gutachten wieder beigeleitet, gemeinderätlichen Unterlagen. Man hat es einfach verpasst, aktiv darauf hinzuweisen, quasi BirdLife, und zu sagen, schauend, das aktualisierte Gutachten liegt jetzt wieder auf, aber es war keinerlei Absicht dahinter gewesen, um das nicht zur Verfügung zu stellen.
Das Missverständnis sei aber mittlerweile geklärt und BirdLife Graubünden hat das Gutachten jetzt auch noch gekriegt. Zu der Kritik zum zweiten Gutachten sagt der zuständige Stadtrat.
Zwei Büros haben das beurteilt und haben einfach den Uhu nicht gefunden. Also sind mehrfach vor Ort gewesen, haben keine Spuren gesehen in diesem Nischplatz. Umgekehrt ist die Auskunft hier von der Vogelwarte Sempach Graubünden, dass der Uhu gesichtet worden ist. Und mir steht es natürlich nicht zu, da zu beurteilen, wer jetzt das besser beobachtet hat. Aber man hat alles probiert. Die Galanda Wind AG hat wirklich einen Haufen Hebel in Bewegung gesetzt.
Trotz dieser Bemühungen ist es laut Simon Gredig nicht gelungen, das Uhu-Pärli zu finden. Aus dem Grund hätte man die Tiere dann für das Gutachten nicht besendern können.
Grundsätzlich sei BirdLife Graubünden bei der Abstimmung für ein zweites Windrad. Sie fordert aber Ersatzmassnahmen für den Uhu, und zwar in Form von Bestrebungen bei den Abständen von Strommasten und Leitungen. Das sei nämlich die grösste Gefahr für das gefiederte Tier. Wenn jemand einen Unfall hat und nicht viel Zeit bleibt, ist der schnellste Weg, um ins Spital zu kommen, per Helikopter. Gerade in Bergkantonen mit vielen abgelegenen Örtchen ist darum die Rega eine wichtige Helferin. Diese Woche hat sie einen schweizweiten Bericht vom letzten Jahr herausgegeben. Eins vorweg, die Zahl der Rettungseinsätze ist zurückgegangen. Der Noah Bühler hat bei der Rega nachgefragt, wie es bei den Standorten in und um Graubünden ausgesehen hat.
Wenn bei der Rega das Telefon läutet, zählt jede Sekunde. Gerade in den Bergen sind die Rettungshelikopter noch etwa die einzige Chance auf schnelle medizinische Hilfe. Die Standorte Mollis, Unterfatz und Samada spielen hier eine wichtige Rolle. Laut der Mediensprecherin Karin Zahner sagen die Einsatzzahlen bei diesen Stützpunkten zurückgegangen.
Wir haben ab diesen drei Einsatzbasen dieses Jahr total ungefähr 2545 Einsätze geflogen. Und das ist aber ein Minus von 5,7% im Gegensatz zum Vorjahr.
Die Rettungsflüge sind nicht nur in Mollis, Samada und Unterfatz zurückgegangen, sondern gerade in der ganzen Schweiz. Dabei spiele vor allem das Wetter eine grosse Rolle, so die Karin Zahner.
Unsere Einsatzzahlen widerspiegeln die Wetterbedingungen und auch das Freizeitverhalten von der Schweizer Bevölkerung und unterliegt darum immer Schwankungen. Also wenn es schönes Wetter ist, sind die Leute mehr draussen und dann passieren in der Regel leider auch mehr Unfälle, wo dann die Rega in dem Sinne auch helfen muss.
Etwas Spezielles, das die Standorte verbindet, sagt, dass alle nahe an den Bergen liegen. So werden die viel primäre Einsätze geflogen. Also solche Einsätze, wo der Heli direkt an den Unfallort fliegt. Gerade solche Einsätze können aber auch mal ein bisschen schwieriger werden.
Wenn jetzt ein Einsatz besonders anspruchsvoll ist, zum Beispiel in sehr steilem Gelände stattfindet, dann kann unsere Crew einen Rettungsspezialist Helikopter aufbieten und dann nehmen sie den zum Beispiel noch mit, der sich dann an den Winden fährst, quasi zum Patienten runterlässt, alles sichert und zum Beispiel erst dann der Notarzt an den Winden zum Patienten runtergelassen wird.
Die Helikopter-Crew sagt nicht die einzige, was für Rettungseinsätze brauche. Damit von Anfang bis Schluss alles funktioniere, arbeiten die Rega mit Einsatzpartnern wie Polizei, Rettungsdienst oder Pistenpatrouilleure zusammen.
Gerade jetzt eben bei Wintereinsätzen sind das die Leute, die uns alarmieren und dann zum Beispiel auch dafür sorgen, dass wenn wir landen, dass quasi der Unfallplatz sicher ist, also dass der Rega-Helikopter sicher kann landen und hilft, den Helikopter einweisen.
In Zukunft rechnet die Rega wieder mit mehr Rettungsflügen, so die Karin Zahner. Das nicht aus einem speziellen Grund, sondern ganz generell, weil in der Schweiz immer mehr Leute leben.
Eine grössere Veränderung gibt es auch für einen von diesen drei Standorten im Sendegebiet. Mollis überkommt nämlich eine ganz neue Basis. Der Spatenstich war letztes Jahr. Fertig werden soll der Bau dieses Jahr. Der neue Gemeindepräsident von Sorgans will mehr Nähe zur Bevölkerung. Darum hat er eine Sprechstunde eingeführt. Einmal im Monat können die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen, Kritik und Ideen direkt mit ihm besprechen. Diese Woche, am Montag, war die allererste Sprechstunde. Charlotte Kössling wollte vom Gemeindepräsidenten wissen, wie das abgelaufen ist.
Der Stefan Kohler ist erst seit dem 1. Januar Gemeindepräsident von Sargans. Ihm sagt die Nähe zur Bevölkerung sehr wichtig. Darum hat er die neue Sprechstunde eingeführt, sagt er.
Die Idee ist sicher nicht neu, die gibt es auch bei anderen Gemeinden. Und für mich war immer klar, wenn ich hier anfange, was mache ich? Ich will den Puls der Bevölkerung spüren und den Leuten, den Bürgern eine Möglichkeit geben, ihre Anliegen, ihre Ideen, ihre Kritik auch hier bei mir anzubringen, dass ich auch spüre, was beschäftigt oder was für Ideen so sind.
Immer am ersten Montag im Monat, vom 4. bis am 7. hat die Bevölkerung die Möglichkeit, mit dem Stefan Kohler zu reden. Für das können Sie sich vorher bei der Gemeinde anmelden.
Ich habe ein Zeitfenster von 20 Minuten eingeräumt, wo dann wirklich die einzelnen Bürger vorbeikommen und ihre Sachen platzieren können, was ihnen auf dem Herzen ist, ihre Kritik, ihr Lob. Ja, 20 Minuten, habe ich gesagt, das ist dann sicher nicht abschliessend. Zum Teil muss ich ja Sachen zurücknehmen, abklären und dann würde ich mich bei diesen Personen dann sicher wieder zurückmelden.
Diese Woche war die erste Sprechstunde. Drei Leute haben die Möglichkeit genutzt und ihre Anliegen mit dem Stefan Kohler besprochen. Sein Fazit sei sehr positiv.
Ich hoffe mir auch, dass dort die Leute auch können, dass sie den Schritt machen, dass nicht im Hintergrund die Faust im Sack machen, sondern dass wirklich oft bei mir vorbeikommen und ihre Anliegen, ihre Kritik da bei mir auch vorbeibringen.
Verschiedene Themen seien schon aufgekommen. Zum Teil seien das Fragen zu laufenden Projekten oder auch Kritik an bestimmten Vorhaben. Sogar konkrete Ideen seien gekommen.
Das finde ich natürlich sehr gut, wenn da Bürger schon so können mit Ideen. Also ist sehr interessant, auch für mich, denn für den Gemeinderat zu nehmen, wenn ich weiss, aus der Bevölkerung sind so Ideen herum, was man noch machen könnte.
Diese Inputs will Stefan Kohler ernst nehmen. Vorgeschlagene Themen könne er in der entsprechenden Ressource gut anbringen und auch im Gemeinderat weitergehen. Aber es geht nicht nur um Anliegen oder Kritik. Weil er noch nicht lang Gemeindepräsident ist, seien auch Leute gekommen, um sich vorstellen und ihn kennenlernen, sagt der Stefan Kohler.
Ich hoffe natürlich, dass das längerfristig auch aufrechterhalten kann. Aber ich habe auch gesagt, also die Leute können ja jederzeit zu mir ins Büro kommen. Also sie müssen sich nicht nur an die Sprechstunden Termin halten. Also wenn sie ein Anliegen haben, dürfen sie natürlich auch sonst so bei mir vorbeikommen und ihr Anliegen platzieren.
Wenn auch in Zukunft 3 bis 4 Leute zu der Sprechstunde kommen, sage ich sehr zufrieden.
Für die nächste Sprechstunde am 10. März haben sich laut dem Gemeindepräsidenten schon die ersten Leute angemeldet. Das Zeitfenster wird wieder vom 4. bis 7. sein. Eine Monsterdiskussion hat es heute Morgen im Glarner Landrat gegeben. 3 Stunden ist geredet worden, um eine Gesetzesänderung zu besprechen. Die Rede ist von der Änderung des Schul- und Bildungsgesetzes. Um was es genau gegangen ist und was beschlossen worden ist, im Beitrag von der Anna-Tina Schlegel.
Elefanten im Raum, tote Rösser und Spatzen in der Hand. Die Glarner Landräte und Landrätinnen haben mit tierischen Metaphern wortwörtlich um sich geworfen. Es ist heftig diskutiert worden rund um die Änderung des Schul- und Bildungsgesetzes. Grundsätzlich geht es hier dabei um klarere Zuständigkeiten. Konkret um die Bildung von einer Fachkommission und die Altersentlastung von Lehrpersonen. Warum die Änderungen wichtig sind, erklärt der Glarner Landamann Kaspar Becker.
Was die Zuständigkeit anbelangt, wird die Bildungskommission machen, die eine Fachkommission wird sein, strategische Aufgaben wird haben. Ich glaube, dort können wir etwas verbessern, was wirklich in der zukünftigen Entwicklung der Schule generell gilt. Was ein Wermutstropfen für mich persönlich ist, ist, dass die Altersentlastung, die man hätte wollen, bei den älteren Lehrpersonen einführen, sprich ab 55 die Möglichkeit gegeben. Das hat jetzt in erster Lesung der Landrat auf 60 aufgetan, das haben wir heute schon. Und das bedauere ich.
Die Altersentlastung ist nicht durchgekommen, polarisiert hat aber vor allem auch der Teil mit Bildung von einer Fachkommission. Eine solche sei aber durchaus sinnvoll, erklärt der Kaspar Becker.
Ich glaube, die Herausforderung ist, wie bei vielen Sachen, wo es einen Haufen Involvierte hat, also Gemeinde, Kanton, Schulen, Schulleitungen, Hauptschulleitungen, ist zum Teil noch heikel, um genau herauszufinden, wer ist für was zuständig. Wir haben das versucht zu klären. Etwa die haben wir festgestellt, das wäre eigentlich klar, aber es ist vielleicht zu wenig gelebt worden. Da gilt es immer noch, das zu optimieren, zu verbessern.
Anders sieht das der SVP-Landrat und Nationalrat Markus Schneider. Dadurch, dass die Änderung und somit die Fachkommission durchgekommen ist, werden die eben die Elefanten im Raum nicht angepackt. Das heisse...
Es ändert dann für sich nichts. Man benennt die Schulkommission, benennt Bildungskommission, das Wahlgremium ändern. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist, das lohne ich offen, aber es ist nicht weltbewegend. Dort, wo es noch wichtig war, hat der Landrat jetzt auch nicht zugestimmt, mindestens in erster Lesung. Und darum das Gesetz, das ändert nichts. Und wir finden, wenn wir so ein Gesetz anlangen, dann machen wir es richtig und dann kümmern wir uns um Probleme, die bekannt sind.
Die Elefanten in dem Beispiel sind die Zusammensetzung der Klasse, wo viele Kinder schlecht Deutsch können, die Teilzeitpensa der Lehrpersonen und die generelle Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden. Laut Markus Schneider ist der heutige Beschluss nicht zielführend. Er hätte sich gewünscht,
dass man nicht eingetreten wäre, dass man es eigentlich zurück absendet und dass man alle Probleme, die bekannt sind, hätte ich aufnehmen und in ein Paket hineinbringen. Wenn man es jetzt beratet, was wir jetzt machen und am Schluss im schlimmsten Fall sogar noch ablehnen, die Landsgemeinde gehen, dann haben wir nichts gemacht, haben nichts gewonnen und tun trotzdem die Landsgemeinde bemühen, ohne dass wir irgendetwas verändern.
Die Änderung des Schul- und Bildungsgesetzes wird dann in einer zweiten Lesung nochmal Thema sein. Und wenn es dann wieder durchkommt, kommt es dann vor die Landsgemeinde.
Donatina Schlegel über die Änderung des Gesetzes über die Schule und Bildung. Im letzten Dezember und Jänner hat es im Kanton Glaris mehrere Begegnungen mit Wölfen gegeben. Unter anderem ist einer an einem kleinen Buben recht nahe gekommen. Der Kanton Glaris hat darauf aber eine Verfügung herausgelassen, dass 2 Wölfe geschossen werden dürfen. Einer ist jetzt erlegt worden. Livio Biondini.
Der Wolf hat am Dorfrand von Elmes Reh gerissen und er ist auch tagsüber gesehen worden. Die Wildhut hat am Wolf dann aufgelauert und am Abend geschossen, wie der Christoph Jäcki sagt. Er ist Leiter Abteilung Jagd und Fischerei beim Kanton Glarus. Die Verfügung, die der Kanton erlassen hat, zählt für 2 Wölfe. Auch der zweite will die Wildhut jetzt noch schiessen.
Da müssen wir jetzt schauen, wie wir hier weiter vorgehen. Aber voraussichtlich werden wir auch den Wolf noch probieren zu schiessen, weil sie ja immer etwa zu zweit unterwegs waren. Also beide Wölfe waren auffällig, tagsüber beobachtbar, in dem Sinne auffällig. Und darum werden wir da mit der nötigen Intensität dranbleiben.
Die Verfügung vom Kanton Glarus hat für 30 Tage gegolten, könnte aber auch verlängert werden, wenn nötig.
Es kommt jetzt halt noch ein bisschen darauf an, wie der Wolf reagiert, jetzt wo der andere weggekommen ist, ob er sich vielleicht jetzt grossräumig verschiebt, sein Verhalten ändert und nicht mehr auffällig ist. Das wird man jetzt sehen in den nächsten paar Tagen und Wochen.
Sagt Christoph Jäcki, Leiter Abteilung Jagd und Fischerei beim Kanton Glarus.
Der Beitrag von Livio Biondini über den Abschuss vom Wolf in Elm gestern Abend. Zum Schluss kommen wir noch zu einer weiteren Meldung vom Tag. Da geht es um ein Bauprojekt in der Bündner Hauptstadt. Nochmal der Livio Biondini.
Die Churer Waldhaussiedlung darf noch nicht abgerissen werden. Und darum kann auch die geplante Überbauung Baumwiesling nicht realisiert werden. Celina Rettich mit den Details.
Wie südostschweiz.ch schreibt, kommen zwei eidgenössische Kommissionen in einem Gutachten zum Schluss, dass die Waldhaussiedlung als schützenswertes Denkmal erhalten werden muss. Für die Stadt Chur und der Kanton Graubünden kommt der Entscheid ziemlich ungelegen. Sie haben vor 3 Jahren den Quartierplan gegen den Willen der Stiftung Helvetia Nostra und weitere 16 Einsprüche bewilligt. Die Stadt hat das Land im Baurecht an den Kanton abgegeben. Der wiederum hat mit der ASKA Pensionskasse ein Bauprojekt mit 125 Wohnungen plus Tiefgarage geplant. Laut dem Vertreter der Beschwerdeführenden, Peter Schneider, liegt der definitive Entscheid zwar noch beim Bündner Obergericht, das Gutachten spiele dabei aber eine grosse Rolle.
Die Zukunft der Waldhaussiedlung bleibt also offen. Ob die Stadt Chur und der Kanton Graubünden jetzt noch neue Lösungen suchen, bleibt abzuwarten. Mit dem Entscheid vom Obergericht wird es dann weitergehen.
Livio Biondini und Selina Rettich über die Waldhaussiedlung, die nicht abgerissen wird. Und das war es mit dem Info-Kompakt. Diese Sendung findet ihr auch auf radiogrischa.ch oder überall, wo ihr Podcasts hört. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen von Herzen einen ganz gemütlichen Abend.
Radio Grischa. Info-Kompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.